Domradio Menschen.
450.000 Mal im Jahr wird in Deutschland die Diagnose Krebs jemandem neu gestellt. Für fast eine 500.000 Menschen und ihre Familien bedeutet das, das Leben ist nicht mehr das gleiche. Auch bei großen medizinischen Fortschritten ist die Diagnose Krebs immer noch ein mögliches Todesurteil. Als diese Diagnose den jungen Arzt Peter Lieser, Vater von 3 kleinen Kindern, trifft, wissen er und seine Frau auch, dass das ein mögliches Todesurteil ist. Uns bleibt nur noch ein Jahr. Das wissen sie, als sie die Diagnose über einen bösartigen, schon gestreut habenden Tumor erfahren. Der Alltag mit den 3 kleinen Kindern muss von heute auf morgen anders werden. Die Frage ist, wie will die Familie dieses letzte Jahr leben? Diese Frage beantworten Iris und Peter Lieser jeden Tag neu. Und es blieb ihnen tatsächlich nur noch ein Jahr. Jetzt hat Iris Lieser ein bewegendes Buch über diese Zeit geschrieben. Und in der Karwoche wollten wir Iris Lieser einladen, von diesem Jahr, dem Leben davor und dem Leben danach zu erzählen. Herzlich willkommen, Iris Lieser. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen. Zu Gast ist Iris Lieser. Iris Lieser, Sie haben sich vorher informiert, Sie haben sich Sendungen angehört, Sie wissen das schon. Jetzt am Anfang gibt es einen Fragebogen. Und da frage ich nach dem Alter, das ist nämlich ganz frisch neu. Sie sind
50
gerade geworden. Beruf?
Medizinisch-technische Radiologieassistentin.
Berufung ist ein komisches, großes Wort. Gibt es trotzdem etwas, das Sie als Ihre Berufung empfinden?
Ich habe die letzten 10 Jahre als meine Berufung empfunden, meine Kinder großzuziehen.
Als Sie selber Kind waren, als Kind habe ich gerne
geritten, gelesen, gefaulenzt.
Obwohl ich ein Stadtkind war, konnte ich
ein Pony zur Verfügung gestellt bekommen, was mich vom Stadtkind zum Landkind machte.
Als Kind waren Pferde für mich
Erzieher.
Heute sind Pferde für mich
Psychologen.
Dass meine erste Bewerbung gleich einen Platz an der MTA-Schule bedeutete, war damals für mich
vollkommen selbstverständlich.
Als ich Peter, den ich von der Schule kannte, bei der Arbeit wieder traf, war mir
nicht sofort klar, dass das Konsequenzen haben würde. Das hat ein paar Stunden gedauert.
Immerhin ein paar Stunden. Als wir ein Haus fanden, ganz nah an dem Ort, an dem ich als Kind geritten hatte, wusste ich,
dass es mein Zuhause werden würde.
Als ich an Heiligabend in der Kirche plötzlich von Panik überfallen wurde, völlig grundlos, da
hatte ich die erste Vorahnung, die ich lange negiert habe.
Realisiert, dass Peter krank ist, habe ich in dem Moment als?
Als er nach Hause kam und sagte, er hätte Gallenbeschwerden, beziehungsweise erst hat er erzählt, er hätte Oberbauchbeschwerden, dann ist er zum Arzt gegangen, es hieß zunächst, es wäre die Gallenblase und ich habe es nicht geglaubt.
Realisiert, dass Peter todkrank ist, habe ich als?
Die ersten CT-Bilder da waren.
Die Zeit, die wir dann noch hatten, wollte Peter
so normal wie möglich verbringen.
Die Zeit, die wir dann noch hatten, wollte ich
er zunächst alles so machen, dass er die schönste Zeit seines Lebens vor sich hatte, trotz der Erkrankung, um hinterher umzuschwenken und alles so normal wie möglich zu machen.
Den Kindern haben wir immer die Wahrheit gesagt, weil
ich denke, dass Kinder mit der Wahrheit besser umgehen können als mit Lügen und hinter einem plötzlichen Erwachen, was dem, was die Eltern erzählt haben, nicht mehr entspricht.
Bis auf den letzten Schritt konnten wir zusammengehen, weil
wir genügend Unterstützung fanden und ich Peters Wunsch erfüllen konnte, dass er zu Hause sterben durfte.
Nach dem Tod von Peter war es hilfreich, wenn Menschen
mich so normal wie möglich behandelten.
Schreiben wollte ich ein Buch über diese Zeit, weil
ich etwa ein halbes Jahr nach seinem Tod ein Gespräch mit seinem ehemaligen oder seinem Chef führte und der zu mir ganz klar sagte, schreiben Sie ein Buch, Sie können anderen Menschen damit helfen.
Das Wichtigste, das ich meinen Kindern mitgeben wollte, ist
Ehrlichkeit, Authentizität und schon durchaus Empathie für andere Menschen.
Gott ist?
Menschenschicker. Menschensender.
Menschensender. Ja, dann machen wir doch jetzt nochmal eine Menschensendung zum Menschensender. Viel Zeit für viele Themen mit Iris Lisa in dieser Sendung. Domradio, die Sendung Menschen, und zu Gast ist heute die Autorin Iris Lisa, Autorin des ganz frischen Buches Bis auf den letzten Schritt. Iris Lisa, wie klingt das in Ihren Ohren, wenn ich Sie so vorstelle als Autorin? Noch ein bisschen ungewohnt oder schon ein bisschen vertraut?
Unglaublich fremd. Unglaublich fremd. Ich bin bis jetzt Mutter, Hausfrau, ach, alles Mögliche gewesen. Natürlich auch MTA, aber Autorin. Ich habe das erste Mal gelesen nach einer Kurzgeschichte und hatte dann auch bei einer Lesung so einen Button. Da stand dann Iris Lisa Autorin. Den sehe ich bis heute als befremdlich an.
Aber es ist ja schon das, was passiert ist. Also Sie haben... Dieses Buch, haben Sie gerade schon gesagt, das ist nicht Ihre erste Veröffentlichung. Es gibt schon Kurzkrimis, da gab es auch Preise für, also die müssen gut sein. Sonst gäbe es ja keine Preise dafür. Also ist ja das, was Sie wollen. Sie wollen schreiben, und wenn man schreibt und veröffentlicht, ist man eine Autorin.
Ja, ja, aber es fühlt sich trotzdem fremd an.
Das kann ich gut verstehen. Also es ist, haben Sie denn das Schild angesteckt? Iris Lisa,
das musste ich damals bei der Lesung, aber das habe ich dann irgendwo in der Schublade verschwinden lassen, und da liegt es wahrscheinlich heute noch.
Das Buch, das Sie jetzt geschrieben haben, ist ein Buch über ein schweres Thema. Es ist das Jahr, in dem Ihr noch ganz junger Mann Peter sterben und Sie mit 3 kleinen Kindern zurücklassen musste. Und den entscheidenden Anstoß zu diesem Buch hat Ihr Chef gegeben. Wir haben das gerade schon gestreift im Fragebogen. Ein halbes Jahr nach dem Tod ist er zu Ihnen gekommen. Was hat er gesagt?
Naja, es war der Chef meines Mannes, der sich auch in der Krankheitszeit sehr, sehr liebevoll gekümmert hat, immer wieder informiert hat, der ganz vorsichtig auf mich zukam. Da wir nun im selben Haus arbeiteten, kannte ich Peters Kollegen halt entsprechend auch, ganz liebevoll auf mich zukam, ganz vorsichtig fragte, wie denn so die letzten Tage halt gewesen wären. Und dann habe ich ihm ein bisschen erzählt. Es war ein ausgesprochen oder ist ein ausgesprochen netter Mensch. Und der auch Vertrauen weckt. Ja, und da kam eben dieser entscheidende Satz, schreiben Sie ein Buch, Sie können anderen Menschen damit helfen. Irgendwo ist dieser Gedanke hängen geblieben.
Wusste er denn, dass Sie schreiben, oder wie kam er auf diese Idee?
Ich glaube, das war seine spontane Idee. Ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht geschrieben.
Ach, das war noch vor dem
Kurzkrimis. Weit vorher.
Okay. Und wie ist das, wenn jemand Fremdes sagt, jemand Fremdes nicht, aber jemand einfach sagt, schreiben Sie ein Buch?
Das Lustige war, ich habe nie geschrieben, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, zu diesem Zeitpunkt was zu schreiben, und es war ein ganz spontanes, inneres Ja, irgendwann werde ich das machen.
Das Buch hat dann eine Weile zum Wachsen gebraucht, das ist jetzt ungefähr 10 Jahre alles her oder 11 Jahre?
Ja. Ne? 10 Jahre ist es her.
Also wann ist denn aus diesem Ja, ich mach das, geworden, dass Sie irgendwie Ihren Laptop genommen haben und angefangen haben?
Ich glaube, das war eine Entwicklung, die ich gar nicht unbedingt wirklich bewusst beeinflusst habe. Ich habe das Schreiben angefangen durch einen Freund, mit dem ich ganz, ganz viel E-Mails ausgetauscht habe, der auch ein Stück dieser Trauerarbeit oder der Arbeit danach begleitet hat. Er schrieb sehr gut, ich schrieb sehr schlecht. Aus meinen stümperhaften E-Mails wurden mit der Zeit etwas lesbarere E-Mails unter seinem Einfluss, den er gar nicht bewusst machte. Und dadurch habe ich eigentlich den Spaß am Schreiben entdeckt. Und letztendlich, wie gesagt, es war immer im Hinterkopf, irgendwann möchte ich aus dieser Geschichte etwas machen, wovon eventuell andere Menschen profitieren können.
Was war denn das, was andere Menschen, also was von vornherein mit dabei war? Denn sonst hätte der Chef Ihres Mannes ja nicht gesagt, schreiben Sie das Buch, Sie können anderen Menschen damit helfen.
Naja, das Buch heißt ja nicht umsonst Bis auf den letzten Schritt. Ich habe meinen Mann in seiner Krankheit ganz intensiv begleitet. Wir haben sehr, sehr, sehr viele wertvolle Gespräche miteinander geführt über Krankheit, über Sterben, über Ängste, über Sorgen, aber auch eine unglaublich glückliche Zeit miteinander verbracht. Und ich denke, ich habe über diese Zeit geschrieben, habe also definitiv nicht nur geschrieben, dass das Leben schrecklich ist, weil jemand krank ist, sondern dass das Leben unglaublich wertvoll geworden ist in der Zeit. Und ich denke, das habe ich in diesem kurzen Dialog mit dem Chef meines Mannes rübergebracht, dass das eben sehr, sehr viel Positives trotz allem in dieser Zeit ist. Oder man, wenn man sich dem stellt, viel Positives aus einer solchen Zeit gewinnen kann. Und auch fürs Später sehr viel Positives gewinnen kann. Und mein Buch richtet sich ja nicht an Betroffene, sondern an indirekt Betroffene, wie ich jemand war. indirekt betroffen. Ein Mensch, der krank ist, hat eine Familie, die gesund ist, körperlich gesund ist, aber seelisch auch krank ist. Und an diese Menschen möchte ich mich halt wenden mit dem Buch und ihnen vielleicht ein bisschen Mut machen.
Also um Mut geht es. Mut wollten Sie machen. Sie haben tatsächlich dann angefangen zu schreiben. Sie waren auch oder sind auch in einer Schreibgruppe. Sie haben auf diese Wettbewerbe reagiert, Sie haben kurze Geschichten geschrieben, Sie haben Preise gewonnen und ich finde das Buch sehr bewegend geworden. Es kommt einem ganz nah beim Schreiben, beim Lesen. Ne? Also es ist so ein bisschen so, als wäre man richtig mit dabei, als wäre man die ganze Zeit im Haus und so mit dabei und auch in dieser Beziehung mit dabei. Wenn man das nicht weiß, dass es ihr erstes Buch ist, dann denkt man einfach, sie sind halt eine Autorin, eine Schriftstellerin, sie haben das gemacht. Weil es ihr Job ist.
Das ist nicht mein Job, aber ich sage heute, ich habe dieses Buch mit sehr viel Liebe geschrieben. Und ich glaube, dass man diese Liebe spüren kann.
Das glaube ich auch. In diesem Jahr hat das Leben Ihnen allen sehr viel abverlangt. Bis dahin, bis zu diesem Jahr, war das eigentlich nicht so. Und über diese Zeit vorher sprechen wir nach den Nachrichten. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist die Autorin Iris Lieser mit ihrem Buch Bis auf den letzten Schritt. Iris Lieser, in diesem Buch schreiben Sie über eine schwere Zeit und vor einer solchen schweren Zeit hatte das Leben Sie lange, lange verschont. Groß geworden sind Sie als Einzelkind in der Stadt. Das hatten wir schon im Fragebogen, dass dann aber doch ein Landkind wurde. Also Sie sind in der Stadt geblieben, aber eigentlich waren Sie dann ein Landkind. Wie ging das?
Naja, ich habe sehr viel Glück gehabt. Unsere Vermieterin war die Tochter des Stadtförsters, der wiederum hatte ein Großpferd und ein urwüchsiges Norwegerpony. Und irgendwann kam seine Tochter zu mir und sagte, du reitest doch seit 2 Jahren, möchtest du nicht um dieses Pony kümmern? Und dieses Pony wurde dann wirklich, die Erziehungsunterstützung meiner Eltern. Ich habe dann dieses Pony wirklich zur Alleinverfügung bekommen. Das stand in einem Stall mit zwei Boxen, Weiden drumherum in der Forstverwaltung. Direkt am Hülserbruch. Das ist ein Wald in meiner Heimat. Wunderschöner Wald, in dem man wunderschön ausreiten kann. Und dieses Pony konnte nichts, ich konnte nicht viel. Und wir haben uns im Laufe der Jahre zusammengerauft.
Sie haben mir Fragebogen gesagt, das war mein Erzieher.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dadurch natürlich sehr viel Disziplin gelernt. Um dieses Tier musste man sich kümmern. Ich hatte Verantwortung, die man vielleicht mit 12 Jahren sonst, ja gut, für ein Tier natürlich immer, aber ansonsten eigentlich nicht übernehmen muss. Und diese Verantwortung macht einen natürlich auch stark.
Also die Disziplin und das Lernen lag darin, sich um dieses Wesen zu kümmern oder lag die Erziehung auch darin, wenn Sie da auf dem Pferderücken saßen?
Das war eigentlich alles. Also dieses Pony hat nun, oder das machen Tiere ja generell sehr gerne, auch meine eigenen Gefühle wieder gespiegelt. Es war natürlich da, man musste sich kümmern, man hatte die Verantwortung, das Tier hatte sonst nichts zu fressen oder keine Bewegung oder sonst irgendwas oder einen dreckigen Stall. Das war das eine. Und das andere war natürlich, dass Tiere generell Stimmungen aufnehmen. Und dann kam meine Pubertät und ich weiß nicht was. Und ich habe immer einen Spiegel gehabt in diesem Pferd. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel schlechte Laune hatte, dann hat dieses Pony dafür gesorgt, dass die Laune besser wurde. Das machen, ich kann es kaum beschreiben. Ich glaube, Tiermenschen werden mich da verstehen. Dass Tiere im Prinzip Stimmungen ganz, ganz empathisch widerspiegeln und damit umgehen.
Die Pferde sind ja auch wichtig geblieben. Im Fragebogen haben Sie gesagt, später waren es meine Psychologen. Sie hatten keine Geschwister als Einzelkind. Ist das so? Das hat Vor- und Nachteile, wie alles im Leben Vor- und Nachteile hat. Die Vorteile waren in diesem Fall, es gab viel Aufmerksamkeit von Papa und von Mama und von der Oma auch noch. Haben Sie die eher genossen oder hätte es gern auch ein Scheibchen weniger Aufmerksamkeit sein können?
Als ich älter wurde, hätte es gern ein Scheibchen weniger sein können. Muss ich zugeben. Es waren nicht nur Omas, ich war einziges Enkelkind meiner mütterlichen Großeltern, die wohnten gleich nebenan. Also
gab es ja schon mindestens 4 Aufpasser.
Richtig. Und dann war mein Vater bei der Kriminalpolizei, das war noch ein zusätzlicher Aufpasser, also von daher.
Okay. Schule, das fiel Ihnen leicht oder jedenfalls nicht schwer. Und nach der Schule war es ganz leicht, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, obwohl das eigentlich damals schwer war. Sie waren 180 Bewerber für 28 Plätze und einer davon war dann Ihrer. Und richtig schlimm kämpfen mussten Sie auch nicht dafür.
Nein, ich habe eigentlich wirklich wenig kämpfen müssen früher. um irgendetwas. Ich habe kürzlich einen Klassenkameraden wieder getroffen, der sich darüber königlich amüsierte, dass ich so viele Hausaufgaben von ihm abgeschrieben habe. Ich weiß das gar nicht mehr.
Okay.
Ich bin irgendwie durch alles immer ganz leicht durchgerutscht.
Sie haben dann eine Stelle bekommen, aber Sie mussten keine Bewerbung schreiben, weil der Chef hat dann gesagt, hier wird eine Stelle bei uns frei, wollen Sie die nicht haben?
Ja, kurz vorm Examen. Da wurden dann die geeigneten Schüler angesprochen. Zwei waren es in diesem Fall. Eine Kollegin hatte gekündigt, die Stelle wurde frei und die wurde mir dann angeboten. Da habe ich natürlich zugegriffen.
Das mit dem, es geht alles relativ leicht, das blieb auch noch eine Weile so. Denn bei der Arbeit haben Sie Peter wieder getroffen. Sie kannten sich von der Schule. Die waren zusammen in der gleichen Stufe und dann ist aber jeder seiner Wege gegangen, bis sie sich bei der Arbeit wieder getroffen haben. Aber diese Geschichte erzählen wir gleich. Iris Lisa, unser Gast heute in der Sendung Domradio Menschen. Sie sind mit Ihrem Mann zur Schule gegangen, aber da hat überhaupt gar nichts gefunkt. Sie haben sich nicht mal richtig wahrgenommen. Und als Sie sich dann so, was weiß ich, ungefähr 10 Jahre später bei der Arbeit wieder getroffen haben, da,
sechs
Jahre, da musste er ein bisschen überlegen, oder?
Wir mussten beide überlegen. Er war Student und im praktischen Jahr, also im letzten Studienjahr, und musste einen Patienten zum Röntgen bringen, den ich dann quasi übernahm. Und wir sahen uns und guckten uns an und wussten sofort, dass wir uns kannten. Und es dauerte 1, 2, 3 Sekunden, bis uns der Name dann wieder einfiel. Und dann kam die lustige Situation, wir saßen im selben Leistungskurs, es gab lediglich 4 Mädchen. An 3 konnte er sich gut erinnern. Ich war durchgefallen, durchs Raster gefallen.
Er hat mit Ihnen im Leistungskurs 6 Stunden die Woche gesessen und da hat es. Ja, das ist immer interessant.
Ja.
Haben Sie ihm das, wie oft haben Sie ihm das auf Butterbrot geschmiert?
Oh, des Öfteren.
Das glaube ich, das verstehe ich. Also Sie haben sich da über tags wieder getroffen und Sie waren abends schon verabredet. Dafür ging es dann total schnell, oder?
Ja, keine Ahnung, da war Amor im Spiel. Auf jeden Fall, das hieß dann eigentlich nur, wir gehen heute Abend mal zusammen was trinken. Das haben wir dann am selben Abend wirklich noch gemacht. Und eigentlich waren wir von diesem Abend an war klar, dass wir ein Paar werden würden. Das dauerte dann noch 1, 2, 3 Tage, bis es dann offiziell
doch
auch
so
uns
lange
klar war. Ja, immerhin. Immerhin.
Es ging ja dann auch sehr schnell, dass Sie nicht nur ein Paar, sondern dass Sie eine Familie wurden. Ihnen ging das dann fast ein bisschen zu schnell, als Sie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielten. Aber da war schon so eine Situation, wo Peter der Stabile, der Fels war, der erwachsen wurde und Vater wurde.
Peter war einfach erwachsener als ich, immer. Allein durch seine Lebenssituation mit 4 Brüdern, der hat immer im Grunde genommen
4 ältere Brüder.
4 älteren Brüder, ganz genau. Er hat letztendlich immer sich durchbeißen müssen. Und das habe ich halt als verzogene Einzelgöre nicht lernen dürfen, müssen, können, wie auch immer. Sodass mein Mann eigentlich immer, also schon früher, deutlich früher erwachsener war als ich.
Nach dem ersten Kind, das war ein Junge, wollten Sie noch ein Kind? Sie wollten ein Mädchen, das hat dann auch geklappt. Sie haben dann ein Mädchen bekommen. Das klingt so nach Bilderbuch. Haben Sie das dann auch so wie ein Bilderbuch empfunden?
Ja, definitiv. Unabhängig davon, dass ich oder bei meiner Tochter wirklich bis zur Entbindung gezweifelt habe, dass es wirklich so sein könnte, dieses Bilderbuch, erst den Sohn, dann die Tochter, auf Bestellung sozusagen, und man mir nach der Entbindung von der Kleinen, meine erste Frage war dann wirklich, ist es ein Mädchen? Und mein Mann sagte, ja, es ist ein Mädchen. So, also ich habe es tatsächlich als Bilderbuch-Idylle empfunden.
Die ging ja doch noch ein bisschen weiter, weil irgendwann kam ihr Mann nach Hause und sagte, ich weiß, wo wir leben werden. Er hatte von einem, jetzt weiß ich nicht, ob das Haus gebaut wurde oder ob es frei wurde, ist auch egal, jedenfalls an einem Ort, ein Haus entdeckt, es war ganz nah, wo sie als Kind immer geritten haben. Und dann war es aber, und dann sind sie da, haben sie sozusagen die Wurzeln, das Nest für ihre Kinder gebaut und die Wurzeln in die Erde getrieben.
Also wir hatten ja schon 2 kleine Kinder und wollten möglichst zügig dafür sorgen, dass die Kinder in einem Haus groß werden konnten. Also es war vor allen Dingen mein Wunsch, weil ich eben als Wohnungskind die Nachteile kennengelernt hatte, Fahrradfahren, Üben auf dem Parkplatz und so. Das sind die Stadtnachteile, die man einfach hat. Es hat auch Vorteile, in der Stadt groß zu werden, bin ich ehrlich, vor allen Dingen, wenn man älter wird. Aber wir wollten eben dafür sorgen, dass die Kinder so, bei mir heißt der Spruch immer Tür auf, Kind raus, dass die Kinder halt draußen groß werden durften. Und dann fand mein Mann eine Anzeige in der Zeitung, es werden Häuser gebaut, schau mal, das ist doch nur ein Steinwurf von der Forstverwaltung entfernt. Und dann habe ich gesagt, klar, gerne. So, und dann haben wir zugegriffen. Und dort sind meine Kinder dann quasi groß geworden, beziehungsweise auch Kind Nummer 3 zur Welt gekommen.
Also bevor wir jetzt hier völlig von Friede, Freude, Eierkuchen reden, Sie erzählen im Buch auch von einer Krise, einer, wie Sie viele Paare haben. Also Sie hatten sich geeinigt auf die Rollenteilung. Ihr Mann arbeitet als Arzt, Sie sind für die Kinder da. Und dann gab es aber, kam einfach der Moment, wo Sie sagen, es geht nicht, ich kann nicht nur für die Kinder und nur für das Haus da sein. An so einer Hürde scheitern schon mal Familien. Und dann sind wir wieder beim Bilderbuch, Sie nicht. Also das hat heftig geknallt, aber Sie haben, sind nicht gescheitert daran als Paar.
Nein, es hat heftig geknallt und darüber sind wir in den Dialog gekommen. Das war durchaus, da haben uns auch Freunde unterstützt, sehr enge Freunde unterstützt, die haben dafür gesorgt, dass wir ins Gespräch kamen und wir haben endlos diskutiert, endlos geredet, nächtelang teilweise, sind sehr, sehr schnell eben wirklich dazu gekommen, also Trennung auf gar keinen Fall, aber zusammenbleiben unter diesen Voraussetzungen wie zuvor. Es muss sich was ändern, sagen wir mal so. Und diese Änderung, die haben wir eben durch Diskussionen wirklich, wirklich gefunden, sodass wir beide wunderbar damit umgehen konnten und darüber auch sehr, sehr nah zueinander fanden, näher als es vorher noch gewesen ist.
Also auch das, ich meine, es gibt kein Leben ohne Schwierigkeiten, ohne Hürden, ohne Aufgaben, haben Sie einfach gemeistert und alles war so gut, wie es eben sein kann. Und dann saßen Sie Heiligabend im Gottesdienst und bei einem Lied überfiel Sie die Panik.
Ja, von jetzt auf gleich und vor wirklich, wirklich ohne irgendeine Vorwarnung kriegte ich so eine Panikattacke, kriegte keine Luft mehr, sah kaum noch was, hörte nichts mehr und fühlte mich... Und wusste überhaupt nicht, wie ich mich fühlte. Ich kannte das nicht. Das war einfach pure, schiere Angst. Und diese Angst war sofort um meinen Mann, der neben mir stand und fröhlich dieses Lied falsch sang.
Sie haben das erlebt und sofort wieder verdrängt. Wie macht man das denn?
Ich habe es nicht sofort verdrängt, nicht ganz sofort verdrängen können, aber ich habe schnellstmöglich dafür gesorgt, dass die Kinder, der Alltag, das Weihnachtsfest, das Silvesterfest, dass die Vorrang kriegten und dass ich habe es versucht, irgendwo in den Hinterkopf zu schieben.
Als das passierte, hatten Sie das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, warum das passiert, das ist völlig ohne Grund. Das war es nicht. Und warum das war, warum Sie diesen Panikanfall hatten, konnten Sie auch nicht ewig verdrängen. Das erzählen wir aber in der zweiten Stunde.
Warum tust du das? Fragte ich meine Freundin Kerstin, die wenige Tage vor Peters Tod gekommen war, um mich zu unterstützen. Egal wobei, einfach da, wo Hilfe nötig war. Inzwischen stand sie seit 3 Stunden am Bügelbrett, sortierte und faltete Stück für Stück die Wäsche meiner 5-köpfigen Familie. Die Kinder hatten kaum noch ein sauberes Kleidungsstück im Schrank. Ich hatte es nicht mehr geschafft, die Alltagsroutine zu bewältigen. Wir Menschen sind wie Schafe. Wenn wir frieren, brauchen wir die wärmende Wolle der anderen, antwortete sie ruhig und bügelte gelassen weiter. Vielleicht war es die schlichte Selbstverständlichkeit, mit der sie diese Antwort gab, die mich bis heute berührt. Menschliche Wärme, kritiklos und ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Eine Erfahrung, die ich oft machen durfte. Immer dann, wenn ich nicht mehr weiter wusste, war jemand da, der mir die Hand der Freundschaft reichte. Manchmal habe ich danach gesucht oder gefragt. Meistens jedoch kam diese Hand unerwartet. Worte oder Gesten, die das Leben wieder heller machten. Gemeinschaft. Miteinander und füreinander. Geben und nehmen. Dich schickt der Himmel, habe ich oft gedacht. Wer weiß.
Zu Gast im Studio ist Iris Lieser, die uns diesen kleinen Text mitgebracht hat. Dich schickt der Himmel, haben sie oft gedacht. Heißt es darin, es ist ein Text, der eigentlich in das Buch hätte kommen sollen, bis auf den letzten Schritt, weswegen wir sie heute eingeladen haben. Aber dann war das Buch zu lang und dann musste gekürzt werden. Und dann musste ausgerechnet diese Stelle rausgekürzt werden, die Ihnen aber eigentlich unglaublich wichtig ist, oder?
Die ist mir sehr wichtig, klar. Aber die anderen Stellen im Buch sind mir genauso wichtig. Insofern, sie fehlt nicht wirklich. Mir hat sie ein bisschen gefehlt. Deswegen finde ich es wunderschön, dass ich sie hier anbringen kann. Weil sie mich wirklich auch bis heute begleitet.
Ne, das ist so, also dass Freunde kommen und dass sie praktische Hilfe leisten, das passiert ja hoffentlich vielen Menschen in so einer Ausnahmesituation. Aber dass sie da stehen und beim Bügeln dann auf einmal sagen, nein, Menschen sind wie Schafe und wenn es kalt ist, dann müssen sie sich wärmen, das ist das Besondere eigentlich, dass es auch noch ausgedrückt wird, oder?
Ja, also diesen Satz habe ich nie vergessen. wenn wir frieren, brauchen wir die wärmende Wolle der anderen. Das ist so herrlich zu übertragen. Und das war im Prinzip genau das, was ich halt selber oft gefühlt habe. Und umgekehrt, als ich dann wieder stärker wurde, durfte ich im Grunde genommen dann auch was weitergeben an eben halt andere Menschen. Und das ist ebenfalls ein unglaublich gutes Gefühl. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, was gerade in so einer Extremsituation wie im Schatten einer Krankheit sich verstärkt.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist die Autorin Iris Lisa. Ihr Buch heißt Bis auf den letzten Schritt und es erzählt von dem Jahr, das ihr und ihrem Mann blieb nach der Diagnose Krebs. Ihr Mann Iris Lisa war Arzt, aber selbst zum Arzt gegangen ist er erstmal nicht. Er ahnte oder wusste er, dass das keine Grippe war, sein konnte, was er damit sich rumschleppte?
Also ich glaube, die Panikattacken, die ich später zunehmend hatte, bevor wir die Diagnose hatten, die eigentlich nur ein Signal meines Unterbewusstseins waren, die hat auch er gehabt. Und die Ängste, die dieses unterbewusste Wissen, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann habe ich keinen Schnupfen, dann habe ich keine Grippe oder keine Magenverstimmung. In dem Fall, es waren in erster Linie Bauchschmerzen, die ihn dann zum Arzt trieben, die haben ihn zögern lassen.
Und auch wirklich länger zögern lassen. Also so der Umgang mit so einer Diagnose ist immer schwer. Jeder muss sich dem stellen, jeder muss irgendwie reagieren darauf. Ist das für den Arzt nochmal besonders schwer?
Für einen Arzt ist es vielleicht deswegen schwer, weil man natürlich Bilder lesen kann, Röntgenbilder, CT-Bilder lesen kann, weil man Befunde lesen kann. Man weiß einfach zu viel und man weiß im Vorfeld auch sofort eine Prognose, die vielleicht andere noch hinauszögern können. Zusätzlich wird man vom Kollegen zum Patienten, was auch nochmal für ihn nicht ganz so einfach gewesen ist.
Und von 0 auf 100, das war ja, da gab es ja gar keinen Übergang. Also er wurde zum Patienten und war dann aber wirklich auch Patient.
Er war Patient, ja, hat aber trotzdem lange Zeit immer noch als Arzt gearbeitet und arbeiten wollen.
Das beschreiben Sie, dass das irgendwie, es gab den Punkt, wo er sagt, ich kann nicht einfach hier sein, ich muss wieder arbeiten. Und dann hat er auch den Teil der Arbeit gemacht, den er machen konnte. Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt Hoffnung. Und Ihrem Mann wurde immer gesagt, er müsse kämpfen, er dürfe nicht aufgeben. Aber kämpfen und nicht aufgeben und hoffen, das kann man ja eigentlich nur, wenn es einen Grund gibt, einen Grund zur Hoffnung. Gab es den denn?
Es gab zumindest eine Stagnation und in einer solchen Situation ist auch eine Stagnation schon was Positives.
Das ist ja dann schon, da sind wir schon ein bisschen weiter im Laufe dieses Jahres, aber so mit der Diagnose, haben Sie selber Hoffnung gehabt?
Ich denke mal, die Hoffnung ist erstmal das Erste, was man hat. Also das zu realisieren, dass die Chancen gen Null tendieren, diese Krankheit langfristig, mittelfristig überleben zu können, das dauert ja einen Moment, bis es einem wirklich, wirklich bewusst ist, bis man es verinnerlicht hat. Generell ist es ja so, dass der Kopf alles wesentlich schneller begreift als das Gefühl.
Also Sie beide wussten dann irgendwann, der Tod hat meinem Mann zumindest sein Gesicht gezeigt. Er hat gezeigt, wie, an welcher Krankheit er sterben wird. Sie wussten also, dass er an Krebs sterben würde und dann ging es ihnen darum, Zeit zu gewinnen. Und eine Chemotherapie ist eine sehr harte Angelegenheit, aber ausgerechnet diese harte Angelegenheit hat ihnen noch einen schönen Sommer geschenkt.
Auf jeden Fall. Das war das Einzige, was man in dieser Situation medizinisch tun wollte. Und mein Mann hat diese Chemotherapie sehr begrüßt. Er hat sie quasi, ich sage jetzt mal vorsichtig, ja fast geliebt, weil er einfach gesagt hat, das ist unsere Hoffnung und ich will das haben. Dadurch vermutlich wäre er ohne diese Chemotherapie deutlich eher verstorben und es wäre deutlich weniger Zeit geblieben.
Dann gab es das, was Sie diese Stagnation nennen. Also es gab keine neuen Metastasen, vor allen Dingen die Lungen waren nicht. Die Lunge ist erstmal frei geblieben und die es gab, sind ein bisschen kleiner geworden. Und dann plötzlich gab es doch Lungenmetastasen. Und damit war klar, dass die Zeit noch viel schneller laufen wird. Aber es gab noch eine Weile Alltag. Also sie konnten Fahrrad fahren, sie konnten zusammen durch die Stadt bummeln, sie konnten Eis essen gehen, bis sie nach Wien gefahren sind. Was ist in Wien passiert?
In Wien haben wir die Familie meines Mannes besucht, seinen Bruder oder einen seiner Brüder mit Frau und Kindern. Und da war plötzlich der erste wirkliche Einbruch. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass er nicht mehr so gut Treppen steigen konnte, dass er kurzatmiger wurde. Dann gab es eine Situation, wo ihm übel wurde. Und natürlich versucht jeder, einen Grund dafür zu finden. Weil man schiebt erstmal alles ein Stückchen weg. Man weiß es intuitiv, es ist eigentlich ein schlechtes Zeichen und trotzdem haben wir versucht, es könnte ja auch eine Magenverstimmung durch gebrannte Mandeln oder sonst irgendetwas sein. Und dennoch war da der Punkt, wo wirklich offensichtlich wurde, dass sich sein Befinden verschlechterte.
Das heißt, es ist in allem Wissen einfach passiert gleichzeitig ein Prozess, der irgendwie irgendwann das, was ich beim Lesen so schwierig fand, oder das ist ja auch im Leben so, nicht nur beim Lesen, dass man ja nicht weiß, wann das nächste passiert. Man weiß ja nicht, wie lange der schöne Sommer, geht der jetzt nur bis Juli oder geht der vielleicht noch bis zum Altweibersommer im Oktober? Sie haben ja nie gewusst, wie lange das die nächste Phase noch dauern wird.
Nein, natürlich nicht. Man muss sich da im Grunde genommen jeden Tag neu definieren, jeden Tag neu leben, jeden Tag gucken, wie sieht's aus. Wir hatten jetzt das große Glück, dass es in den meisten Fällen gut aussah. Also wir haben ja nun eine sehr auf die Sicht eines Lebens gesehene kurze, aber für uns doch sehr lange Zeit noch gut miteinander leben können, viel Normalität wahren können, Unternehmungen machen können, uns natürlich intensiv um die Kinder kümmern können. Also diese Zeit war für meinen Mann unermesslich wertvoll.
Den Kindern gilt meine nächste Frage. Also das war jetzt erstmal das sozusagen das Krankheitsmanagement, wenn ich dieses technische Wort mal benutzen darf, unter den Erwachsenen. Aber dann gibt es ja noch die Kinder, die waren unterschiedlich alt. Die Kleine war erst 3. Also wenn Kinder, ob sie 3 oder 10, 11 sind, dann begreifen sie ganz unterschiedlich viel, sind selber in einer ganz anderen Entwicklungsphase. Das heißt, sie mussten ja das ja auch noch so leben, dass ihre Kinder, sie haben im Fragebogen gesagt, ich wollte ihnen immer die Wahrheit sagen, aber dass sie das auch verstehen und auch nicht zu früh was sagen, was noch gar nicht da ist, was man noch gar nicht sehen kann. Wenn der Papa so gesund aussieht, warum soll man ihnen sagen, er stirbt? Also wie haben sie das denn mit den Kindern gemacht?
Also ich habe ihnen nie gesagt, er stirbt. Ich habe ihnen nur gesagt, man kann nicht ausschließen, dass er stirbt. Also für mich war ganz, ganz wichtig, was die Kinder betraf, eigentlich was jeden in dieser Zeit betraf, auf meine Intuition zu hören. Die hat mir sehr viel wirklich den Weg gewiesen. Und auch was die Kinder betraf, aus meiner Sicht auch rückblickend, auch das, was die Kinder mir im Nachhinein signalisiert haben, mir das Richtige vorgegeben. Also ich habe ihnen nicht gesagt, euer Papa wird wieder gesund, denn das wäre eine Lüge gewesen. Ich habe ihnen gesagt, euer Papa hat Krebs. Und dann haben natürlich die beiden etwas Älteren gesagt, an Krebs kann man doch sterben, ganz entsetzt, ganz geschockt. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich ihnen gesagt, ja, man kann daran sterben. Ärzte werden aber alles versuchen, dass euer Papa nicht sterben muss. Aber es gibt keine Garantie. Und im Laufe der Erkrankung haben die Kinder nun selber sehr genau hingeguckt und haben selber einige Erlebnisse mit meinem Mann später gehabt, wo ihnen klar geworden ist, der Papa, dem geht es schlechter. Und ich habe ihre Fragen immer vor allen Dingen ehrlich beantwortet. Ich denke mal, dass dieses authentische Verhalten meinerseits, dass es den Kindern vor allen Dingen unendlich viel Vertrauen gegeben hat. Auch Vertrauen, was wir später dann brauchten, als mein Mann nicht mehr lebte.
Iris Lieser zu Gast in der Sendung Menschen im Domradio. Ihr Buch heißt Bis auf den letzten Schritt und der Titel kommt aus einem Satz, den Ihnen Ihr Mann ganz zu Beginn der Krankheit gesagt hat. Was genau hat er gesagt?
Ja, das weiß ich noch wörtlich. Wie heute, als wäre es gestern gewesen. Er hat mich angeguckt und gesagt, du kannst den Weg mit mir gehen, den ganzen Weg, bis auf den letzten Schritt. Den letzten Schritt muss ich alleine gehen. Und es ist genauso gewesen und in dem Moment, wo diese Idee mit dem Buch kam, war der Titel auch schon klar für mich.
Was ist genauso gewesen?
Dass wir diesen ganzen Weg sehr, sehr eng miteinander gegangen sind und den ganz allerletzten Schritt, den hat er dann alleine getan.
Vielleicht müssen wir das ein bisschen genauer erzählen. Also Sie sind, wenn Sie sagen, Sie sind den ganzen Weg zusammengegangen, dann hat er Sie wirklich an sich rangelassen, auch wenn es ihm ganz schlecht ging zum Beispiel. Er hat sie auch nicht vor Wutausbrüchen verschont. Also er hat sie Anteil nehmen lassen. Er hat sie ganz nah rangelassen.
Hat er. Das hat eine Zeit gedauert, bis wir den Umgang mit dieser Erkrankung im Prinzip oder bis wir uns in diesem Umgang mit der Erkrankung kennengelernt hatten. Ich habe ja ganz am Anfang, habe ich mir ja vorgenommen, ich bin jetzt die weltbeste Ehefrau, ich habe keine Macken mehr, ich mache alles, was er will. Es dauerte 2, 3 Wochen, da gab es fast Streit, weil er wirklich sagte, es kann nicht sein, du bist doch gar nicht mehr du, sei doch bitte wieder du, ich will doch meine alte Frau zurück. Und von da ab waren die Fronten irgendwie geklärt. Und von dem Moment ab sind wir ganz, ganz aufrichtig miteinander umgegangen, haben uns auch gegenseitig an den Ängsten teilhaben lassen, aber auch natürlich an den glücklichen Momenten teilhaben lassen und wo man vielleicht nicht mit jedem drüber redet. Wir haben es miteinander besprechen können.
Das Buch hat ja ein schweres Thema. Ich meine, was sonst? Da muss ein Mensch gehen, der Familienvater ist, der drei kleine Kinder hat, und da muss eine Frau mit diesen drei kleinen Kindern zurücklassen. Wenn das nicht schwer ist, weiß ich nicht. Aber es ist eigentlich auch noch was anderes. Und eigentlich, finde ich, ist das eine Liebesgeschichte. Spätestens, also es gibt viele Momente, die ich jetzt nehmen könnte, aber spätestens, allerspätestens, wenn es im Buch um die Kugelakazien geht. Oder?
Also ich glaube, das ganze Buch ist unter anderem auch eine Liebesgeschichte. Das ist mir im Prinzip beim Schreiben gar nicht so klar geworden. Das ist mir selbst erst klar geworden, als ich es hinterher gelesen habe. Dass das eine Liebeserklärung ist, nicht nur an die Liebe zwischen zwei Menschen, sondern eine Liebeserklärung ans Leben auf der einen Seite. Die Kugelakazien, das war eigentlich eine lustige Geschichte. Freunde von uns besaßen welche, rechts und links von der Terrasse als Ersatz für Sonnenschirme. Und mein Mann sagte immer, die sind ja schön. Können wir nicht auch? Und dann habe ich gesagt, kein Geld. Wir müssen kaufen. Neue Schuhe für die Kinder, neues Fahrrad für dich. Neues dieses, neues das. Es hieß dann immer, das machen wir im nächsten Jahr. Und in diesem Jahr, als mein Mann dann krank war und er für ein Wochenende im Krankenhaus lag, bin ich losgezogen, um diesen Wunsch zu erfüllen.
Weil Sie wussten, es gibt kein nächstes Jahr mehr.
Genau. Also ich habe in diesem Jahr wirklich versucht, das, was man vorziehen konnte, vorzuziehen. Und dazu gehörten eben auch die Kugelakazien.
Aber erzählen Sie die Geschichte, die ist so herzerfrischend.
Ja, das war sie tatsächlich. Ich bin also ganz unbedarft losmarschiert. Erste Gärtnerei, haben Sie Kugelakazien? Nein. In der dritten fand ich welche. Die waren dann leider ein bisschen zu groß und ein bisschen zu schwer für mein Auto. Und dann stand ich wirklich etwas hilflos da. Es war Samstag. Mein Mann sollte sonntags aus dem Krankenhaus kommen. Die Dinger mussten an diesem Tag, also ich hatte mir so vorgestellt, ich packe sie ins Auto, pflanze sie ein und alles ist gut. War aber nicht. Kugelakazien waren deutlich zu groß. Und dann habe ich jemanden in dieser Gärtnerei angesprochen. Können Sie die liefern? Ja, das können wir gerne machen, nächste Woche Mittwoch. Und dann so von jetzt auf gleich habe ich diesem Mann die Geschichte in Kurzform erzählt. So, es brach aus mir raus, bitte. Und dieser Mann hat mir geholfen. Der hat den Lieferwagen organisiert, der hat am selben Tag...
In der Mittagspause,
genau. Den Lieferwagen gebracht, hat die Kugelakazien bei mir dann nicht nur gebracht, sondern auch noch eingepflanzt. Das war auch ein Akt der Nächstenliebe, der Menschlichkeit. Also ich denke da immer noch unglaublich dankbar an diesen Mann. Meine Kinder haben den gefoppt und veräppelt und er hat mit den Kindern geflaxt und ich habe nur gedacht, ist das wunderschön.
Und dann haben Sie, das war dann eben rechts und links von der Tür, im Vorgarten in diesem Fall, dann haben Sie Ihren Mann abgeholt und Sie sind mit dem in diese Straße eingebogen.
Ja, und er hat natürlich ein bisschen blöd geguckt, weil da war was vorher noch nicht da war. Das eigene Umfeld ist einem ja sehr vertraut. Ich glaube, er hat in dem Moment gar nicht gewusst, wohin mit seinen Gefühlen, mit seiner Freude. Auch das zu sehen war einfach nur unglaublich schön.
Also, ich habe das ganze Buch wirklich auch wie eine Liebesgeschichte gelesen und das hing dann, also ich meine, sie haben dann zwei rote Luftballonherzen noch dran gehangen, ja. Ne? Also, erzählen wir die Geschichte ganz zu Ende. Und davon gibt es viele Szenen und eine große Rolle in diesem Buch spielen die anderen Menschen, die Familie und die Freunde drumherum. Das tun sie natürlich immer. In ihrem Fall spielen die auch eine große positive Rolle und darüber erzählen wir, aber nach den Nachrichten. Bis auf den letzten Schritt. So heißt das Buch, das unser Gast heute in der Sendung Menschen, Iris Lieser, geschrieben hat. Iris Lieser, ihr Mann war sehr jung, als er starb. In der Regel sind dann auch die Freunde jung. Und sie hatten kleine Kinder. In der Regel haben dann auch die Freunde kleine Kinder. Und es hängt ja viel daran, ob die Freunde bleiben können. Das hängt viel daran, ob sie mit diesem Einbruch, dass der Tod in das Leben so einbricht, umgehen konnten. Konnten das ihre Freunde?
Die meisten zumindest, ja. Also ein paar sind weggebrochen, relativ früh, weil sie einfach damit nicht umgehen, auch nicht, vielleicht nicht konnten, vor allen Dingen aber auch nicht wollten. Aber unsere engsten Freunde und wirkliche Freunde hat man ja sowieso nur eine Handvoll oder so um den Dreh. Unsere engsten Freunde sind geblieben. Mal mehr, mal weniger. Manche halt die ganze Zeit sehr nah. Andere haben sich erst nach einer Zeit wieder an uns rangetraut. Aber unsere wirklich engsten Freunde sind geblieben und ich habe sie auch in den Jahren danach behalten dürfen.
Also ich höre das immer wieder von Menschen, die selber dann, also wie ihr Mann, die Diagnose haben, dass das einfach so oft nicht passt, was die anderen sagen oder nicht sagen. Also dass das irgendwie dann eine zusätzliche Belastung wird für den, der sowieso schon krank ist, dass er die anderen trösten muss oder gucken muss, dass es ja doch nicht so schlimm ist oder sich von denen 1 Milliarde Tipps von den Aprikosenkernen bis zu ich weiß nicht was anhören soll, was man alles noch gegen den Krebs machen kann, wenn man denn richtig kämpft. Also ist es ihrem Mann so gegangen, dass es einfach auch dieser, dass es dieses ungeübte, also unser Ungeübtsein mit diesem Zustand einfach für ihn zur Belastung wurde?
Manchmal, anfangs war es tatsächlich so. Wir haben natürlich unendlich viele Tipps bekommen. Mein Mann hat aber ganz klar gesehen, das ist ein Zeichen von Zuneigung und es ist vor allen Dingen ein Zeichen von Hilflosigkeit. Mhm. Und zunächst erstmal vielleicht ein Zeichen, ich bin da. Ich kann dir nicht helfen, aber ich habe gelesen, dass, es waren jetzt Artischockenkapseln und keine Aprikosenkerne, aber ja. Artischockenkapseln helfen, dem Leberstoffwechsel helfen, also nimm sie. Er hat sie hinterher auch genommen. Mhm. Hat die Tipps am Anfang von sich gewiesen. Am Anfang hieß es, ich bin Schulmediziner, und mit der Zeit wurde er immer offener, auch alternativen, zusätzlichen, unterstützenden Mitteln gegenüber. Mhm. Wir haben das beide relativ bald gesehen. Umgekehrt erlebe ich es heute noch, wenn ich im Umfeld jemanden habe, der erkrankt. Ich sehe selbst meine eigene Hilflosigkeit im Moment wieder. Und dann denke ich an die Zeit damals und dann geht sie, diese Hilflosigkeit. Und dann weiß ich irgendwie genau, mein Gegenüber wird mir spiegeln, wie ich mich zu verhalten habe.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich bin jetzt extra erstmal bei Ihrem Mann geblieben. Ne? So, also, dass der Betroffene, der ja sowieso verkraften muss, der muss die Diagnose verkraften, der muss die Therapie verkraften, der muss irgendwie den Abschied oder die Trennung, die kommen kann, verkraften. Also das ist ja auf ganz vielen Ebenen. Und dann eben auch noch, dass die anderen ungeübt sind. Also das ist ja sehr, ein sehr weiser Umgang damit. Also nicht das, auf das zu gucken, was die Leute geben wollen und nicht unbedingt das, was sie vielleicht ungeschickt dann sagen oder tun. Wie war das bei Ihnen? Also Sie waren durch die 3 Kinder ja im Kindergarten, in der Grundschule, in den Vereinen sind Sie ja vernetzt. Und natürlich ist das, wenn solch eine Krankheit in so eine junge Familie einbricht, für alle drumherum ein Thema, weil alle drumherum Angst haben, es könnte Ihnen auch passieren.
Ja, aber ich habe damals einfach den offensiven Weg gewählt, insbesondere im Sinne meiner Kinder. Ich habe den Kontakt zu Erziehern und Lehrern sehr, sehr schnell gesucht, habe Gespräche mit ihnen geführt und habe gesagt, bitte haltet meine Kinder im Auge. Was alle getan haben, also auch an der Stelle, das ist diese ganze indirekte Hilfe, die wir bekommen haben, kann ich nur sagen, die Dinge beim Namen nennen bringt in der Regel zumindest deutlich mehr oder auf jeden Fall mehr, als sie zu verschweigen.
Also offensiv damit umgehen und diese Hilflosigkeit auf beiden Seiten, Sie haben gesagt, ich habe das hier heute auch, wenn ich jetzt von jemandem erfahre, dass er, muss ja nicht immer Krebs sein, es gibt ja noch andere schwere Dinge im Leben, wo man dann nicht genau weiß, will der andere darüber reden, will er irgendwie, dass ich ihm einen Kuchen backe, will er mit mir einen Ausflug machen und einfach auch mal ein Step by Side, was anderes machen und gerade frei sein von dem Thema.
Naja, das sollte der andere oder der Betroffene sollte den Mut haben, das zu signalisieren. Das ist, denke ich, dass wenn mir jemand sagt, bitte, ich möchte im Moment nicht drüber reden, dann muss ich das als Gegenüber akzeptieren. Und wenn jemand sagt, bitte, hast du nicht Lust, mit mir einen Ausflug zu machen, dann weiß ich beim nächsten Mal, okay, ich schlage ihm jetzt einen Ausflug vor oder irgendetwas Vergleichbares. Also es ist ein empathisches Wahrnehmen, denke ich mal, des anderen. Und in dem Fall etwas verschärfter als im stinknormalen Alltagsleben, was nicht durch eine Krankheit belastet ist.
Es gibt viele Sachen, die Ihnen geholfen haben. Das waren Menschen, das waren Texte, es waren aber auch Lieder. Und jetzt spielen wir ein Lied, was da rein gehört. Und gleich sprechen wir dann drüber.
Thank you.
Iris, Lisa, Sie haben die Augen zugemacht und zugehört, als ich gerade White Flag von Dido gespielt habe. Warum? Was hat es mit diesem Lied auf sich?
Ja, das ist ja netterweise, dankenswerterweise meinetwegen gespielt worden, ins Programm genommen worden, weil ich es mir gewünscht habe, weil es auch in diese Zeit gehörte. Das war recht frisch, aktuell, lief im Radio, Peter und ich hörten das. Und ich habe unweigerlich gedacht, das passt zu ihm, das passt zur Beerdigung. Aber positiv gedacht, nicht traurig gedacht. Und in dem Moment sagte er, das passt zu mir. Das könnt ihr auf meiner Beerdigung spielen. Mhm. Und das war eine von vielen Situationen, wo wir uns so unendlich nah gewesen sind und auch die gleichen Gedanken gedacht haben. Es ist dann dazu gekommen, dieses Lied ist auf der Beerdigung gespielt worden. Und sämtliche Leute, die da waren, haben heute bei diesem Lied immer noch sofort dieses Bild vor Augen. Und ich glaube, niemand ist wirklich traurig, weil alle Leute haben noch ein Lächeln in diesem Moment auf dem Gesicht. Und das finde ich persönlich so unglaublich schön.
Warum haben denn alle in dem Moment ein Lächeln auf dem Gesicht?
Weil mein Mann denen das Lächeln auch in seiner Krankheitszeit durchaus geschenkt hat.
Und das Bild, wenn Sie sagen, alle haben dieses Bild vor Augen, ist welches Bild?
Mein Mann war jemand, der sehr positiv auf andere Menschen zugegangen ist. Der ist immer nach dem Motto, ich finde dich nett. Ich kenne dich nicht, ich finde dich nett und du musst mir jetzt erstmal beweisen, dass du nicht nett bist. Mhm. Und so nach diesem Motto, ohne es auszusprechen, aber so hat er gelebt. Und damit hat er sich sehr, sehr viele Sympathien gemacht. Und sein eigenes Lachen, das ist das, was den Menschen heute in Erinnerung ist und sich widerspiegelt.
Also das Lachen ist das, was ihnen in Erinnerung ist.
Ja.
Es gibt eine Zeile in diesem Lied, die heißt, where is the sense in that? Wo ist der Sinn in all dem? Ich meine, das ist die ganz große Frage, aber jetzt sind wir am Ende dieser Sendung und dann stelle ich sie einfach mal. Ist da ein Sinn? Stellen sie ja mit diesem Lied auch.
Ich stelle sie mit diesem Lied, ja. Ich habe bis heute keinen Sinn darin gefunden. Also vielleicht sind wir da noch nicht weit genug in der Zeit. Für mich ist irgendwie klar, ich möchte diesen Sinn, ich werde ihn, also sagen wir mal so, ich habe mich damit abgefunden, dass ich ihn in diesem Leben nicht mehr finden werde. So, ich sehe es, ich kann keinen Sinn darin sehen, wenn Menschen, die noch vor Aufgaben stehen, sterben müssen. Und andere hinterlassen. Ich selbst habe für mich, ich musste erwachsen werden, ich musste noch reifer werden, ich musste sehr, sehr viel Verantwortung schultern. Ich bin sicherlich im Nachhinein an dieser Geschichte, erstmal während der Geschichte, aber auch im Nachhinein gewachsen. Ob das der Sinn dafür ist, dass Menschen sterben, weiß ich nicht.
Vielleicht ist es auch einfach so, dass es wirklich gar keinen Sinn gibt. Sie haben eben gesagt, dieses Buch, was Sie übrigens in der Hand halten, es ist ein Vorab-Exemplar, weil es erscheint in Kürze, aber Sie haben es schon in der Hand. Ne? Dieses Buch, Sie haben es eben selbst gesagt, es ist eine Liebesgeschichte und Sie haben gesagt, naja, es ist eigentlich eine umfassende Liebesgeschichte, es ist auch eine Liebeserklärung an das Leben. Also vielleicht denken wir viel zu eng, vielleicht müssen wir gar nicht den Sinn finden, sondern das Leben.
Das ist eine große Frage. Also ich kann nur sagen, ich halte das Buch in der Hand. Ich bin über dieses Buch sehr, sehr glücklich. Es ist einfach wunderschön geworden, so wie ich es mir immer gewünscht habe, 10 Jahre lang. Natürlich ist es eine Liebeserklärung ans Leben, ans große Ganze, gleichzeitig an Menschen, die mir was bedeuten. Und ich verbinde einfach mit diesem Buch die Hoffnung, dass es Menschen gibt, die von dem, was ich damals erlebt habe, ein Stück weit profitieren können. Profitieren im Sinne von, wir sind nicht die Einzigen, die so fühlen.
Ich meine, natürlich ist das eine große Frage, aber wann sollen wir denn diese großen Fragen stellen, wenn nicht, wenn es ums Sterben geht? Ich meine, man kann immer nur sagen, es ist eine große Frage, kümmere ich mich jetzt nicht drum.
Nein, das ist richtig. Aber in dem Moment natürlich ist es richtig, wenn das Sterben im Raum steht, dann verändert sich das Leben oder der Blick aufs Leben enorm.
Meine Erfahrung ist, dann werden die Menschen lebendiger.
Stimmt.
Dann wird es irgendwie, also dann geht diese Illusion weg, dass man ja noch nächstes Jahr und übernächstes Jahr die Dinge machen kann. Man macht sie oder man lässt es. Also es geht diese Illusion weg, dass man irgendetwas vertagen könnte.
Natürlich, die Endlichkeit wird bewusst und die Intensität des Lebens wird um ein Vielfaches größer, um ein sehr Vielfaches größer. Da ist auf einmal nichts mehr selbstverständlich. Und damit werden ganz kleine Dinge zu sehr großen Dingen und das ist eigentlich unglaublich schön. Ich habe dieses Jahr nicht nur als ein schlimmes, sondern vor allen Dingen auch als ein unendlich intensives Jahr empfunden und auch als ein sehr glückliches Jahr empfunden.
Iris Lisa, das soll das Schlusswort sein in dieser Karwochen-Menschen-Sendung. Ich habe dieses Jahr auch als ein unendlich glückliches erlebt. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich Sie eingeladen habe. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke für die Überwindung zu kommen. Das ist Ihnen nämlich gar nicht leicht gefallen, sich hier ins Radio zu setzen und zu erzählen. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass dieses Leben einfach so lebendig bleiben kann. Und ich danke allen, die eingeschaltet haben. Und ich wünsche von Herzen, dass Sie das, aus welchem Grund auch immer, auch erfahren können, dass die besonders glücklichen Zeiten. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.